Mit Surfszene und Surf-Lifestyle verbindet man eher freiheitliche Gedanken, gute Laune und Offenheit. Weniger bringt man damit Hakenkreuze und Nazi-Symboliken in Verbindung. Tja, aber wusstest du, dass das erste kommerziell und in größerer Menge gefertigte Surfbrett Swastika-Surfbrett hieß und Swastika, wenn man so will, ein anderes Wort für Hakenkreuz ist, zumindest wenn man es in den richtigen Kontext rückt? Und wie steht es allgemein mit Nazi-Symbolik und vor allen Dingen auch Gedankengut in der Geschichte der Surfszene? Dazu mehr in dieser Folge. Ja, also das ist schon eine Aussage, wie ich finde, die einen schon mal nachdenklich stimmen kann. Beziehungsweise also das Bild der Surfszene und das Bild von Surf-Lifestyle und Ähnlichem so ein Stück weit in den Grundfesten erschüttern kann. Oder wie siehst du das? So, zunächst aber natürlich erstmal herzlich willkommen zurück oder auch herzlich willkommen neu bei Wellenlänge, deinem Landlocked Surf Podcast. Ich bin Benny Altenhoff. Grundziel meines Podcasts war es eigentlich von Anfang an und ist es auch heute noch, positive Vibes aus der einheimischen Surfszene aufzufangen, ein unterhaltsames und nettes Programm zu gestalten und einfach diese positiven Vibes mit in den Alltag zu bringen, um damit auch so ein bisschen Surfentzug oder was man sonst so vermisst, ein bisschen abzulindern. Nichtsdestotrotz, ein Gedanke war auch von Anfang an, wenn ich mit diesem Projekt tatsächlich mal so ein bisschen sowas wie eine kleine Reichweite erzeuge, dann möchte ich die auf jeden Fall auch dafür nutzen, um Werte, die ich vertrete, die mir wichtig sind, zu vermitteln und vielleicht auch so ein Stück weit gesellschaftspolitisch unsere Welt oder zumindest unsere Szene in eine Richtung zu bringen, wie ich sie lieber sehen würde. Neben umweltpolitischen Themen, die mich auf jeden Fall immer sehr triggern, kommen wir da auf jeden Fall ganz schnell vor allen Dingen zum Thema Rassismus, Sexismus, Homophobie und ähnliche Ismus-Themen, die meiner Meinung nach heutzutage nichts mehr in unserer modernen Gesellschaft zu suchen haben. Ich kann mich noch gut erinnern, wie mich selber und vor allen Dingen auch Mitschüler von mir das Thema Nazi-Deutschland und alles, was damit einherging in der Schule früher, irgendwann genervt hat, weil man es so oft durchexerziert hat. Nichtsdestotrotz sehe ich heute umso mehr, wie wichtig es ist, sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen, um halt entsprechende Fehler zu vermeiden. Man sieht heutzutage im medialen Exkurs und in der Politik, dass offenbar sehr viel schon wieder in Vergessenheit geraten ist, was einst passiert ist. Und vor allen Dingen tauchen ja auch immer mal wieder neue Erkenntnisse auf, beziehungsweise Erkenntnisse, von denen man bisher noch nichts wusste. Eine solche Sache war auf jeden Fall kürzlich in einem Artikel im Surfers Magazine der Fall. Da ging es um den Begriff Surf-Nazis. Das Thema Surf-Nazis war mir schon bekannt. Ich hatte es auch in meiner Geschichtsfolge vor längerer Zeit schon mal erwähnt. Steht auch in meinem Geschichte des Surfens Buch drin, so ein kleines Kapitel dazu. Aber welchen Umfang das hatte und welche Wurzeln und wie prägnant das damals wirklich war, war mir echt nicht bewusst. Ich hatte das bei mir irgendwie so ein bisschen so als abgetan. Das sind so ein paar Idioten, die mit Nazi-Uniformen und Stahlhelm im Wasser waren und das irgendwie witzig fanden und vielleicht da so ein bisschen schockieren wollten mit. Mehr nicht. Und so wird es auch von einigen großen Charakteren der damaligen Zeit, wie zum Beispiel Big Wave Pionier und Legende Greg Noll, wieder gespiegelt. Von daher an dieser Stelle möchte ich erstmal ein großes Lob an das Surfers Magazine loswerden, dass sie diesen Artikel von der Cassandra Schneider so direkt abgedruckt haben und das einfach auch mal so stehen lassen als kritische Quelle, kritische Berichterstattung. Es gab vor einigen Jahren, 2019, in der New York Times einen Artikel von Daniel Duan, der ja auch eine kleine, ja, zumindest eine literarische Kultfigur der Surfszene ist, hat viele Bücher geschrieben über Surfen und über seinen Werdegang. Der hat damals hat sich sehr kritisch mit dem Thema auseinandergesetzt, weil er selber auch irgendwo in seiner Anfangsgeschichte des Surfens, kam er irgendwo in Malibu an den Strand und das erste, was er sah, war ein Hakenkreuz mit Cooks Go Home darunter, so ungefähr. Das war so eine seiner ersten Surf-Sessions, wo er das gesehen hat und da erstmal ein bisschen verstört war. Und er hat sich halt in der New York Times über das Thema ausgelassen ein bisschen. bisschen. Und damals hat eins der größten Surfmagazine unserer Zeit, das Surfers Magazine aus Kalifornien, sich da so ein bisschen echauffiert fast gezeigt und hat da eine kleine Gegendarstellung zu gepostet und halt richtigerweise darauf hingewiesen, dass natürlich nicht die ganze Surfszene aus Nazis besteht. Hat die Autorin des deutschen Artikels Cassandra dabei natürlich auch erwähnt. Aber tatsächlich fand ich, da hat man gemerkt, dass wir in Deutschland schon ein bisschen anderen Umgang damit haben, dass das Surfers Magazine das einfach mal so abdruckt und stehen lässt und nicht unbedingt die Rechtfertigung kommen muss. Ja, aber es sind ja nicht alle Nazis, sondern dass man ja einfach ein straightere, dass man sich einfach straighter damit auseinandersetzen kann. Finde ich sehr gut. Danke Surfers Magazine und auch danke Cassandra für diesen schönen Artikel erst einmal. So, und für alle, die diesen Artikel noch nicht gelesen haben, beziehungsweise halt einfach gar nichts davon mitbekommen haben, möchte ich den einmal in meinen Worten und in meiner Interpretation wiedergeben. Ich hatte die Cassandra, die Autorin, auch mal angeschrieben, ob sie Lust hätte, mir für ein Interview hier ein bisschen Auskunft zu geben, hat sie sich aber leider nicht mehr drauf gemeldet. Liebe Cassandra, falls du da noch was ergänzen möchtest nach dieser Folge, dann melde dich gern bei mir, hast du gerne deinen Timeslot für bereit. Ich werde dazu noch ein, zwei Quellen mit einbauen, die ich noch zusätzlich gefunden habe. Möchte damit einmal gerne darstellen, dass unsere Surfszene zumindest in den Ursprüngen und in vielen Strömungen nicht unbedingt so grün und so positiv durchweg Friede, Freude, Eierkuchen ist, wie wir sie gerne sehen. Und am Ende möchte ich das Ganze mit einem kleinen lustigen Gewinnspiel abschließen. Es gibt einen kleinen Preis meines Mediapartners Freaks of Fashion zu gewinnen und halt auch nochmal einen flammenden Appell loswerden, der mir persönlich einfach wichtig ist. In diesem Sinne wünsche ich jetzt erstmal gutes Lernen und gute Unterhaltung dabei auch. Tja, wie wir alle wissen, Surfen kommt ursprünglich aus dem alten Polynesien oder genau genommen in der besten Form aus dem alten Hawaii. In einer Zeit lange bevor in Europa überhaupt irgend sowas wie so ein Volkssport oder solche Sachen für die Bevölkerung existent war, wurde Surfen auf diesen Inseln schon praktiziert, hauptsächlich von den Häuptlingen und Königen, aber auch vom gemeinen Volk. Und die Hawaiianer hatten einfach eine sehr offene und sehr hedonistische Lebensweise im Vergleich zu Europa und anderen Regionen wahrscheinlich auch. Die Europäer, kann man wahrscheinlich sagen, die kamen damit erstmal so gar nicht klar, dass man so auch leben kann. James Cook hat die hawaiianischen Inseln entdeckt und hat auch sehr wohlwollend, sehr begeistert vom Surfen berichtet. Auch andere wie Jack London später haben auf jeden Fall das aufgefasst und haben es mit einer gewissen Begeisterung wiedergegeben. Aber generell wurde ja sowieso die hawaiianische Bevölkerung erstmal durch eingeschleppte Krankheiten stark dezimiert und dann halt auch sehr unterdrückt und eingegrenzt. Das Surfen selber fiel auch tatsächlich fast dem europäischen Invasoren zum Opfer. Insbesondere christliche Missionare haben das Surfen quasi verboten auf der Insel. Es war nicht mehr gestattet zu surfen und es waren nur einige Unbelehrbare haben es irgendwo in irgendwelchen Winkeln an Stränden weiter praktiziert und haben es quasi über die Zeiten gerettet. Ja, und gerade so dank Berichten von James Cook und Jack London und ähnlichen hat es dann aber auch früher oder später den Weg an die kalifornische oder die amerikanische Küste gefunden. Von da aus, sie hat sich dann später nach Australien weiter verbreitet. Da spielten dann so Charaktere wie der Duke Kahamanoku eine Rolle, die einfach irgendwie besondere Leistungen auf dem Surfbrett vollbracht haben und was man in der Welt noch nicht gesehen hatte und die Begeisterung ein Stück weit weitergetragen hat. Auf jeden Fall, um die 30er Jahre rum war es in Kalifornien und im Bereich Malibu voll angekommen und es gab schon eine ganze Menge Leute, die sich dem Surfen gewidmet haben. Und dort begab es sich auch, dass sich das erste Unternehmen gegründet hat, das tatsächlich Surfbretter im größeren Stil hergestellt hat. Bisher gab es immer nur Shaper, die per Hand irgendwo Boards hergestellt haben. Und das sollte sich Anfang der 30er ändern mit dem ersten Surfboard-Hersteller, die Pacific System Homes Company. Ja, und die haben ihrer Surfline-Produktlinie den zweifelhaften Namen Swastika-Boards gegeben. Swastika ist wahrscheinlich auch nicht jedem ein Begriff. Das ist ein Symbol aus dem alten Hinduismus und bedeutet eigentlich sowas wie Liebe und Freiheit. Also ist auf jeden Fall sehr positiv behaftet. Nun, leider ist es aber auch ein Symbol, das sich Adolf Hitler mit den Nationalsozialisten zu eigen gemacht hat und auf seine Werte bezogen hat. Es ist nämlich gleichzeitig das Hakenkreuz, das auch in schön eindeutiger Form irgendwo in dem Tailbereich der Boards eingraviert war. Und wer sich dem zeitlichen Ablauf in Deutschland nicht so gewiss ist, Anfang der 30er Jahre war Adolf Hitler schon sehr stark dabei, das Deutschland aufzubauen, mit dem er später mit wehenden Fahnen untergehen sollte. Sprich, das Hakenkreuz war bereits Teil der NS-Flagge und war behaftet mit viel Ermordung und Verfolgung von Juden, die bereits im Gange war. Und das blieb mit Sicherheit im Ausland nicht ganz unbeobachtet. Wenn sich nun also ein Unternehmen in den USA Swastika-Surfboards nennt und dann behauptet, sich damit auf das hinduistische Symbol zu berufen, darf man das vielleicht zumindest in Frage stellen, ob das so gut gewählt ist. Wenn man sich dann noch die geschichtlichen Hintergründe in den USA zu diesem Zeitpunkt anguckt, da gab es nämlich durchaus Unterstützer des Nazi-Deutschlands und des NS-Regimes, die die Werte teilten. Und zufälligerweise ist die aller mit Abstand größte Community in L.A. ansässig gewesen. In dem Film Waves Apart, das ist ein Dokufilm über Antisemitismus im Surfen bzw. jüdische Surfer und Erlebnisse dieser, war die Rede von 6.000 bis 8.000 Menschen, die auf jeden Fall in L.A. und Regionen rund um Malibu eine größere deutsche Einwandererkommune hatten und die das Nazi-Regime auf jeden Fall sehr stark unterstützt haben, dort unter anderem den Führergeburtstag gefeiert haben und ähnliches. Ja, und unter diesem Hintergrund würde ich jetzt schon mal behaupten, rückt die Glaubwürdigkeit, dass man sich da auf das hinduistische Friedens- und Liebesymbol berufen hat, schon ein bisschen, ins Unglaubwürdige, sagen wir mal, ne? 1938 wechselte das Unternehmen dann auch den Namen, hat das Swastika quasi verbannt und hat es dann umgenannt in Waikiki Surfboards. Die Zeichen standen halt auch immer mehr auf Krieg und darauf, dass Amerika auch nicht ganz unbeeinflusst bleibt davon. Wie einflussnehmend man es jetzt auch immer für diese Zeit irgendwo werten möchte, irgendwo ist es auf jeden Fall das Übel passiert, dass so ein Einfluss in die Surfkultur reingekommen ist. Und das sollte in den nächsten Jahrzehnten auf jeden Fall nicht ganz missachtet bleiben. Einige Exemplare dieser Swastika-Boards gibt es auf jeden Fall noch in Museen, unter anderem auch in Kalifornien ein Museum. In dem besagten Film Waves Apart beschreibt der Erzähler auch davon, dass er unter anderem seine Bar Mitzwa in diesem Surfmuseum gefeiert hat, weil er einfach so besessen von Surfen war, haben ihm seine Eltern das erlaubt oder ermöglicht. Und was er nicht wusste bis lange Zeit war, dass tatsächlich seine Eltern dafür gesorgt haben, dass aus diesem Museum diese Bretter entfernt wurden für diese Bar Mitzwa-Feier, dass quasi dieser Hakenkreuz-Zeichen auf den Brettern nicht mehr da war, wenn die jüdische Gemeinde anrückt, was ich auch wirklich sehr beeindruckend als Bericht fand. In Kriegszeiten und direkt darauf war, wie man erwarten kann, nichts mehr von diesen Brettern oder von diesem Symbol in irgendeinem Bezug wiederzufinden. Vermutlich auch der Tatsache geschuldet, dass einfach nicht mehr so viel gesurft wurde während des Krieges und auch in der Folge direkt. Aber wie es so ist, so schrecklich lange dauerte es dann auch nicht, nämlich nur bis irgendwo Anfang der 60er Jahre, bis das Symbol des Hakenkreuzes und die Assoziation mit den Nazis irgendwo halt auch ein bisschen anders interpretiert wurde oder ein bisschen anders verwendet wurde, als es direkt nach dem Krieg war. Die großen Schrecken waren wohl erstmal vergessen und man beschäftigt sich halt auch satirisch mit der Geschichte, verwendet diese Symbole irgendwo auch mal so etwas leichtfertiger schon wieder. So auch geschehen in Surferkreisen halt. Unter anderem die Big Wave-Legende Greg Noll sprach schon einige Mal in Interviews darüber, dass man das Hakenkreuz dann durchaus auch mal verwendet hat, um seine Eltern zu schockieren, um einfach mal irgendwo ein bisschen ein Statement zu setzen, hier, ich bin nicht mehr der liebe Junge, sondern ich grenze mich jetzt mal aus und dafür nehme ich halt mal das gute alte Hakenkreuz. In Deutschland ja auch immer mal wieder passiert. Krass ist es halt, wenn daraus wirklich auch ein Symbol wird, das für eine gewisse Szene in einer Szene steht, die sich wirklich als Surf-Nazi bezeichnet. So geschehen auf jeden Fall in den 60er Jahren. Surfer galten damals als Outlaws, der Strand war gesetzlose Zone und ja, Surfer liebten es zu provozieren und ihre Abneigung gegen die allgemeine Gesellschaft nach außen zu kehren. Als Surf-Nazi bezeichnete man sich damals einfach, wenn man sein Leben quasi auf Surfen ausrichtete, totalen Fanatismus für Surfen in den Vordergrund stellte und sich damit halt auch von dem Rest der Gesellschaft abgrenzen wollte. Das Hakenkreuz-Symbol hatte halt schon Einfluss in diese Kultur genommen, daher konnte man es direkt auch mal übernehmen, weil ja schon so ein paar Wurzeln da gelegt waren. Und ja, wenn man dann drüber nachdenkt, wie die Leute damals hauptsächlich so aussahen, das ist ja schon so das Bild, das man heute noch von Surfern irgendwo in den Medien hat und so das Klischeebild des Surfers ausmacht, halt der Beach Boy mit gebleichten blonden Haaren, allerdings schon, also schon braun gebrannt, allerdings halt schon ein Weißer natürlich, ne? Dann am besten noch blaue Augen dazu. Ordentlich gestählte Muskeln von vielen Paddeln und dann war man auch schnell mal in den Gütekriterien, die damals in der Hitlerjugend und ähnlichen propagiert wurden. Auch wenn die Persönlichkeit dieser Surfer sicherlich nicht in das Anforderungsprofil der NS-Nazis reingepasst hätte, wenn man so in puncto Arbeitsfleiß und ähnliches guckt. Ja, auch kommerziell ließ sich damals schon einiges machen aus diesem verqueren Image und diesen Bezügen. Gutes Beispiel dafür war zum Beispiel der Comic-Künstler und Custom-Autobauer Ed Big Daddy Roth. Der stand in engen Verbindung mit den Hells Angels und mit anderen Biker-Gruppen, die natürlich dann auch irgendwo schon so ein bisschen rechter drauf waren. Und der hat unter anderem 1965 Aufkleber und Anhänger für Surfer herausgebracht, die dem Vorbild des Deutschen Eisenkreuzes irgendwo folgten. Und das war tatsächlich ein großer Erfolg in der Surfszene, dass man auf einmal diese Surfers Cross-Ketten hatte, die letztendlich auch irgendwo Nazi-Symbole waren. Er ging sogar so weit, dass er irgendwann mal einen Surfhelm rausgebracht hat, den man im Line-Up tragen konnte und der dem Wehrmachtshelm nachempfunden war. Außerdem hat es sowieso schon Einzug gehalten, dass Filme rauskamen, wo zum Beispiel Nazi-Parodien drin waren. Das war dann ja schnell auch ein Trend in Hollywood irgendwo. Greg Noll hat in solchen auch einige Male mitgespielt. Surfer liefen teilweise tatsächlich mit NS-Uniformen am Strand rum, hatten teilweise deutsche Reichsfahnen, die auch mal sogar im Line-Up geschwenkt wurden. Und es kam auch immer mal dezente Siegheilrufe aus dem Line-Up an den Strand geschallt, als Gruß einfach mal so. Ja, es ist schon schwer vorstellbar, wie das irgendwo Einzug gehalten hat, aber es ist tatsächlich Realität. Diese Sticker und Ketten von diesem Big Daddy Road erfreuten sich auf jeden Fall wirklich großer Beliebtheit bei surfenden Teenies, um die Eltern zu schocken und zu verärgern und waren wirklich auch nicht mehr wegzureden. Die Surfpresse, die, also alles, was Magazine war, die haben sich schon immer darum gekümmert, dass das möglichst gar nicht so publik wird und das möglichst auch klein zu reden und den Ruf des Surfens wieder aufzupolieren. Die haben halt diesen Ed Rhodes auch wirklich geächtet und haben viel darüber gewettert, was der da für einen Scheiß macht und dass das ja nichts mit Surfen zu tun hat. Aber es war trotzdem eine markante Strömung. Besonders schwierig wird's dann, finde ich, aber tatsächlich auch, wenn es nicht dabei bleibt, den Begriff Surf-Nazi für seinen eigenen Fanatismus und sein Commitment mit dem Sport auszudrücken, was mit Sicherheit sehr verquer und sehr unangebracht ist. Aber wirklich kritisch wird es, wenn es tatsächlich dann halt auch um handfeste Ausgrenzung und Fremdenhass geht. Und so ist es sicherlich bei einigen großen Vorbildern der Surfszene der Vergangenheit zu werten. So einer der absoluten Helden der Surfszene ever ist ja bekanntlich Mickey Dora, Dark Cat, der zunächst mal vor allen Dingen aufgrund seiner Surf-Skills auf sich aufmerksam gemacht hatte und einer der besten Surfer seiner Zeit war, halt mit radikalen Manövern, und er schmiegte sich wohl wirklich derartig der Welle an und mit derartig schnellen und graziösen Bewegungen, dass ihm der Spitzname die Katze gegeben wurde. Ja, aber neben dieser Tatsache machte er vor allen Dingen halt auch mit einer ganzen Menge anderen Sachen auf sich aufmerksam, die dann nicht so angenehm waren. Der Begriff Localismus geht sehr stark auf ihn zurück. Er ist quasi der Vater des Localism und gebrauchte in diesem Zusammenhang auch sehr viele Nazi-Symbole. Zum Beispiel sprühte er halt Hakenkreuze auf sein Surfbrett oder auf irgendwelche Wände an Surfspots mit dem Spruch Cooks go home darunter. Cooks weiß wahrscheinlich, wie jeder mittlerweile ist, so der Begriff des Neulings im Surfen, der so gar nichts mit der Kultur anfangen kann und da einfach mal irgendwie hinkommt, Regeln missachtet, und ja, im Sinne der Locals und im Sinne der alteingesessenen Surfszene da nicht reingehört. Da kann man sich wahrscheinlich aus heutiger Sicht auch immer drüber streiten, ob es nicht vielleicht gar nicht verkehrt ist, wenn man gewisse Leuten den Zugang zu gewissen Spots auch irgendwo zumindest im Wasser dann nicht ermöglicht, weil sie da vielleicht auch tatsächlich nicht hingehören. Aber in welchem Umfang das passieren muss und ob man es wirklich mit so derartigen Parolen und Zeichen in Verbindung bringen muss, da kann man sich wohl mal übelst drüber streiten. Ja, und über Mickey Dora ist auch tatsächlich dann mittlerweile bekannt, dass es nicht beim bloßen Gebrauch solcher Symbole zur Ausgrenzung blieb, sondern dass er auch wirklich sich sehr oft sehr antisemitistisch und sehr fremdenfeindlich geäußert hat. Also, da muss man auch sagen, ich habe ja anfangs erwähnt, dass das Surfers Magazine aus Kalifornien sich so ein bisschen relativierend da geäußert hat. Die hat auch ganz klar klargestellt, dass es halt eher ein Problem ist, dass solche Leute als Vorbild herangezogen werden für die Surfszene und dass Mickey Dora wahrscheinlich auch einfach immer ein totales Arschloch war und der es irgendwie trotzdem geschafft hat, so als stilbildender Charakter da reinzukommen, was der Szene sicherlich nicht gut getan hat. Über Mickey Dora kann man wahrscheinlich noch eine ganze Menge böse Geschichten erzählen. Zum einen war er ein ständiger Kleinkrimineller, der sich mit Kreditkartenbetrug und allen möglichen solchen Sachen über Wasser gehalten hat. Dazu gab es dann natürlich logischerweise in dem Zusammenhang Localismus viel Prügelei und schwere Körperverletzung. Unter anderem war er ja das Surf-Double in dem Film Gidget. Der Film war so quasi maßgeblicher Bestandteil des Surf-Hypes in den 60ern und Anfang der 70ern, der wirklich sehr viel in der Öffentlichkeit Aufmerksamkeit erregt hat und alle wollten plötzlich surfen. Ja, und während dieses Films wurde wohl irgendwann bekannt, dass die Geschichte ursprünglich auf einer Jüdin beruht. Also Gidget, die Frau, die Hauptdarstellerin war, die beruhte auf der Darstellung einer Jüdin, die irgendwann im Krieg vor Nazi-Deutschland nach Kalifornien geflohen ist und dort nun auch noch lebte. Und anscheinend haben wohl auch Teile der Filmcrew und aus dem Dunstkreis Mickey Doras ein Hakenkreuz in die Einfahrt dieser Familie gesprayt, dann im Laufe der Dreharbeiten. Das alles zeigt also irgendwo schon, wie ernst das genommen wurde und dass das wirklich über bloße Provokation hinausging und dass da wirklich handfeste rassistische Denkweisen manifestiert waren. Ging übrigens auch nicht nur gegen Juden, es ging allgemein bei Mickey Dora und Konsorten gegen alle Fremden, gegen Schwarze, gegen Schwule, also alles, was man heute so unter dem Punkto negativen Ismus zusammenfassen kann, war da auf jeden Fall gelebtes Gedankengut. Ja, schon harter Tobak, kann man wohl dann nur sagen, wie die Geschichte unserer schönen Surfszene sich so gestaltet hat und was es da für dunkle Momente auf jeden Fall zumindest gab. Das Wort Surf-Nazi immer mal wieder aufgefasst und auch gerade der Ausspruch Surf Nazis Must Die, den ich ja auch für diese Folge gewählt habe, den findet man auch immer mal wieder. Es gibt zum Beispiel, ich glaube, es gab mal eine deutsche Punkband, die sich so genannt hat. Es gibt unzählige Punk-Songs, die diesen Titel tragen.
Die Wellenlänge Spotify Playlist.
Das bringt mich noch kurz zur Spotify-Playlist für heute. Da möchte ich heute auch einfach mal so ein paar Statement-Songs reinballern. Da hatten wir noch direkt mit dem Episodentitel, dann nehmen wir einmal in die Chill-Out-Liste den Song Surf Nazis Must Die rein von Rolando Random and the Young Soul Rebels. Das ist ein instrumentaler Reggae-Song mit dem Titel Surf Nazis Must Die einfach nur. Dann nehmen wir einmal die Ärzte mit Ein Sommer nur für mich, mit dem schönen Refrain, scheint die Sonne auch für Nazis, wenn es nach mir geht, tut sie es nicht. Und dann nehmen wir noch Vizo mit Ganz klar gegen Nazis. Das sind vielleicht die prägnantesten. Mir würden da 100.000 weitere einfallen, aber ich will euch nicht jetzt hier mit meinem Deutschpunk-Fable belästigen. Außerdem gibt's noch einen absolut großartigen Film, wenn ich das mal sehr ironisch und sarkastisch sagen darf, der diesen Titel trägt. Surf Nazis Must Die. Wahnwitziges Cover. Ich hatte irgendwie jahrelang auf der Agenda, mir den auch mal angucken zu müssen und habe das jetzt gerade im Vorfeld für diese Folge getan. Tu's nicht, tu's dir nicht an. Es ist wirklich der übelste Trash-Movie der untersten Kanone. Es soll ja Anlehnungen so an Clockwork Orange und andere Kultfilme von solchen Genres haben. Aber also das Ding kannst du dir echt nicht anschauen. Geht darum, dass ein Erdbeben in Kalifornien alles zerstört und irgendwie die Apokalypse ausbricht und die ganze Bevölkerung, die noch übrig bleibt, sich in kleine Gangs zusammensetzt. Unter anderem eine Gang, ein paar surfende Nazis sind und die bringen dann irgendwann einen Schwarzen um, der an dem Strand, an dem sie gerade sind, surfen gehen möchte. Und die Oma des Opfers beschließt dann, dass sie jetzt auf Jagd geht und die Surf-Nazis töten möchte. Daher der Titel Surf-Nazis Must Die. Und guckt's euch nicht an. Es lohnt sich wirklich nicht. Solche miesen Beispiele lassen mich dann auch manchmal drüber nachdenken, ob es irgendwie Sinn macht, sich humoristisch, sarkastisch, ironisch, wie auch immer, mit solch wichtigen Themen auseinanderzusetzen. In diesem Fall von diesem Film hätte man es lieber nicht tun sollen. Und ich habe auch schon viele Witze im Freundeskreis früher gehört, auf die ich im Nachhinein heute auch lieber verzichten würde. Nichtsdestotrotz bin ich ja großer Satire-Fan und großer Fan davon, sich dann doch irgendwie auch mit ein Stück weit Humor und Ironie-Themen zu widmen. Und in dem Zusammenhang soll auch mein heutiges Gewinnspiel stehen, das ich ja schon angekündigt hatte. Und zwar hat mir der liebe Markus von Freaks of Fashion schon vor längerer Zeit zwei seiner selbstgestalteten Comics zukommen lassen, die er anlässlich des Ausbruchs zum Ukraine-Kriegs gestaltet hat. Der Comic heißt »Die Wellen des Hasses«. Geständnisse eines Surfschulers oder wie ich Putin beim Surfen kennengelernt habe. Ich würde sagen, es passt irgendwie zum Thema. Ich weiß nicht, ob man Wladimir Putin nun als Nazi bezeichnen möchte oder nur als machthungrigen Diktator und Halbpsychopathen. Ich will mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen zu dem Thema. Habe ich schon. Egal. auf jeden Fall passt es zu dem Thema. Es geht darum, dass der junge Putin an der Krim ist und an der Krim gibt es anscheinend tatsächlich einen Surfspot, wo man Wellen reiten kann. Also jetzt wohl auch in Wirklichkeit. Und er ist da irgendwie in einem Surfcamp gelandet, wo er den jungen Markus kennenlernt und ihn dann später irgendwann dazu überreden möchte, mit ihm durch die Krim, auf der Krim ein Surfcamp zu gründen. Und weil der nicht will, geht's dann über in den Krieg ungefähr. So irgendwie ganz grob zusammengefasst die Geschichte. Auf jeden Fall, du hast die Möglichkeit, eins von zwei Exemplaren zu gewinnen. Zu diesem Zweck folge Markus von Freaks of Fashion und mir einfach auf Instagram. Gib dem Coverpost zur heutigen Episode ein Like und verlinke deinen Surfbuddy in einem Post, wenn du magst, gerne mit einem kleinen Kommentar, was du von Surfen-Hatties hältst. Alternativ kannst du auch auf meiner Website www.surfpodcast.de auf die Folge gehen und dort einen kleinen Kommentar hinterlassen. Vielleicht schreibst du mir einen kleinen Anti-Nazi-Kommentar in die Kommentare, da freue ich mich auch drüber, dann bist du auch im Pott der Verlosung. Und wenn du keine entsprechenden Details angibst, bleibst du dabei auch anonym. Danke Markus für die Bereitstellung der Comics und wieder mal für das Cover und das, was ich eigentlich jede Folge erzähle. Vielen Dank für die grafische Ausgestaltung meines Audioprogramms. Kurzer Zusatz vielleicht hierzu noch. Der Erlös aus den Verkaufen des Comics ging komplett an die Ukraine-Hilfe. Auch dafür danke Markus, coole Aktion. Tja, und der Putin, der die Krim haben möchte und die alleine haben möchte, um da zu surfen, ist dann wohl auch so meine Überleitung für die nächste Woche. Da wird es nämlich dann nochmal so in Anlehnung an das Thema einfach mal um das Thema Lokalismus gehen. Und die Frage, wo fängt Lokalismus an, wo hört Lokalismus auf und wo geht's über in Rassismus und Ausgrenzung von Fremden und allem, was da dran hängt. Zu dem Zweck spreche ich dann nochmal mit dem lieben Fabi, meinem Skaterkumpel aus einer der letzten Folgen. Fabi war viel in Portugal, in Galizien, in Baskenland unterwegs und hat da doch so einiges in Lokalismus erfahren und tatsächlich auch in konkreten Fremdenhass, vor allen Dingen Deutschen gegenüber. Wir werden das Thema Surf-Nazis von der Seite nochmal ein bisschen angehen und du kannst auf jeden Fall gespannt auf einige interessante und auch schon ein bisschen schockierende Geschichten sein. So, ich hatte noch zum Ende einen flammenden Appell angekündigt. Auch ein Zweck dieser Folge, warum ich das Thema so auf die Agenda hiefe, mich einmal ganz klar jetzt hier mal zu positionieren. Ich möchte nichts mit Nazis zu tun haben. Ich möchte auch nicht, dass mir Nazis zuhören. Und dazu zähle ich auch Leute, die mir kommen mit, ich habe ja nichts gegen Ausländer, aber... Und dann bei der nächsten Wahl gehen sie die AfD wählen, weil sie auf irgendwelche scheiße, populistischen Scheiß reinfallen, wo einem erzählt wird, dass es uns immer schlechter geht in Deutschland, weil so viele Zuwanderer dazukommen, die unser Geld wollen. Und die haben ja schon ein Handy, denen geht's doch gut und die sollen mal da bleiben, wo sie sind. Wenn ich drüber nachdenke, was mir Surfen bedeutet, dann komme ich da als allererstes auf den Punkt Freiheit. Ich möchte meine Freiheit, reisen zu dürfen. Ich möchte meine Freiheit, eigentlich so leben zu dürfen, wie ich es möchte. Und für mich impliziert das aber halt auch, dass diese Freiheit auch nicht nur mir als privilegierten Westeuropäer zusteht, sondern auch dem Rest der Welt. Und das ist leider nicht ansatzweise der Fall, wenn man in die meisten Gegenden unserer Welt guckt. Und ich sehe uns einfach da wirklich in der Pflicht, die Dinge anders zu machen. Wer kann das verbessern, wenn nicht wir aus unserer überprivilegierten Situation in Westeuropa raus? Gerade wir in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wir machen uns ständig ein ins Hemd, dass es uns schlechter gehen könnte, wenn Leute dazukommen aus anderen Ländern, in denen nichts mehr ist, in denen Krieg ist, in denen sie verfolgt werden, in denen irgendwelche verdammten Diktatorpsychopathen sie verfolgen, aus welchen Gründen auch immer. Und ich denke, wir müssen da helfen und wir können helfen. Wir haben die Mittel. Lasst uns das immer alle mal wieder in den Kopf zurückrufen. Gerade stehen zwei Wahlen an. Schau mal nach Bayern. Ich habe, glaube ich, relativ viele Follower aus dem Raum München, aus dem Eisbach-Spektrum hier. Da denke ich, brauche ich nicht zu sagen, dass man nicht die AfD wählen sollte. Gleiches gilt auch für Hessen natürlich, wo auch die Wahl ansteht. Aber tut mir doch den Gefallen, geht auf jeden Fall hin, gebt eure Stimme nach bestem Gewissen ab und versucht vielleicht ein bisschen positiven Einfluss zu nehmen auf die Menschen aus dem Ich-habe-hier-nichts-gegen-Ausländer-aber-Spektrum einzuwirken. Ich habe nichts gegen Ausländer, aber ist auch eine Meinung und natürlich hat auch jeder die Freiheit, diese Meinung zu vertreten, sollte sich aber trotzdem überlegen, ob diese Meinung nicht einfach nur Ausgrenzung bedeutet. Und wenn wir es auf den Sport und auf Surfen zurückbringen, Sport in allgemein und mit Sicherheit Surfen sollte verbinden und vereinen und nicht spalten. Die Surfszene heutzutage ist sicherlich nicht perfekt und nicht divers genug, aber sie ist trotzdem schon bunt, das sieht man in vielen Bereichen. Lasst uns alles dafür tun, dass das so bleibt bzw. sich weiterentwickelt. So, in dem Sinne, ich hoffe, dieser kleine Geschichtsexkurs hat ein bisschen gebildet und unterhalten. Wem es gefallen hat, Gebt mir noch gerne 5 Sterne bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Schaut in die Shownotes, um Kontakt zu mir aufzunehmen und vielleicht auch nochmal die Bedingungen fürs Gewinnspiel nachzulesen. Selbstverständlich findet ihr da auch nochmal den Artikel von Cassandra Schneider im Surfers Mag. Und ich verlinke euch auch den Artikel von Daniel Duran in der New York Times, die Antwort vom Surfers Magazine aus Kalifornien und den Film Waves Apart über das jüdische Surfen. Und ansonsten wünsche ich einfach mal eine schöne Woche wieder. Bis nächste Woche. Tschüss.
Oha, ja Nido, das hatte ich mal nicht auf dem Schirm, dass das so eine Ausmaße hatte. Ich hatte mich tatsächlich nach der letzten Geschichtsfolge mal schon so ein bisschen gefragt. Hä? Surf-Nazis. Da hätte er jetzt ja mehr drauf eingehen können, das hätte mich mal interessiert. Aber dachte auch, ach naja, gut, was soll das schon sein? Ha. Ja, okay, bin mal gespannt auf die nächste Folge, denn ja, ich grenze hier auch ganz gerne mal Leute aus, die ich hier nicht bei mir im Liner sitzen haben möchte, aber... Ja, hallo, so? Nee. Hat mich geschockt heute. Surfe ich mir jetzt erstmal aus dem Kopf raus, das Thema, würde ich sagen. Von daher, macht's gut, Leute.